Sind wir alle ein bisschen warm gelaufen schon am Spielfeldrand? Alle fit? Sehr gut. Wunderbar. Ich starte noch mit dem Gebet. Jesus, vielen Dank, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen und ja, dein Wort hat Macht, in deinem Wort steckt Kraft und Sieg und darüber wollen wir heute sprechen und bitte öffne du unsere Herzen für dein Wort. Amen. Ja, es ist ein bisschen schade, oder? Die Luft ist so ein bisschen raus nach unserem Ausstieg unserer Nationalmannschaft aus der WM. Und ja, ich habe ein Zitat dabei von Matthäus, also Lothar Matthäus. Wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken. Also das Motto, wir dürfen nicht den Sand in den Kopf stecken. Und ja, wie immer ist es ja hinterher, sind alle immer schlauer. Und es gibt ungefähr 82 Millionen Bundestrainer, die genau wussten, was schiefgelaufen ist diesmal. Naja, okay, Nagelsmann hat zu viel Rotation zugelassen, zu viel Experimente, fehlende Konstanz im Spiel. Und ja, man kann das immer wunderbar beurteilen, während man auf der Couch sitzt und zuschaut, wie andere schwitzen. Und manchmal, ihr Lieben, kommt es mir so vor, als ob wir diese Mentalität auch in die Gemeinde oder in den Gottesdienst mitbringen. Also wir wissen tendenziell auch alles besser, also ich zumindest oft hinterher. Und dann beobachte ich das alles so aus der gesicherten Position und sitze da und sage mir so, die Musik ist zu laut, ach nee, die Musik ist zu leise. Die Lieder sind zu englisch, die Lieder sind viel zu alt, die Predigt war zu lang, die Predigt war viel zu kurz und so weiter und so weiter. Also man jubelt oder man kritisiert, aber aus der sicheren Distanz heraus, weil es sitzt sich ganz gut auf der Zuschauertribüne. Ich frage mich nur, ist das die richtige Position für uns? Ist mein Platz nicht auf dem Platz? Und was wäre, wenn alle mitspielen? So sieht's aus. Und was wäre, wenn plötzlich alle auf dem Platz sind? Das wäre doch cool, oder? Wenn das so das Spielfeld unseres Lebens ist und keiner schaut zu und alle machen mit. Ich sag euch, das ist das, wofür mein Herz tatsächlich schlägt. Also mein Herz schlägt dafür, dass wir Teil sind von der Gemeinschaft, Teil von dem Team, dass wir nicht alleine sind, dass wir keine Einzelkämpfer sind, dass wir nicht auf der Ersatzbank sitzen oder auf der Zuschauertribüne, sondern dass wir reingehen, dass wir mitmachen, dass wir uns einbringen, dass wir verbindlich dabei sind. Ich glaube auch, dass Jesus keine Fans möchte, die am Rand stehen und winken. Ein paar Punkte, was einen Fan auszeichnet. Ein Fan bewundert die Mannschaft oder den Trainer oder den Prediger. Aber wer bewundert, ist manchmal auch schnell enttäuscht. Wenn das Idol sich nicht so verhält, wie erwartet, wenn die Mannschaft nicht abliefert, wenn Deutschland gegen Paraguay verliert. Da habe ich nochmal ein schönes Bild, das hatte ich aufgenommen. Das war so noch, da war die Stimmung noch gut. Da sind sie noch, da wurde noch aufgebaut. Und dann war natürlich danach alles enttäuschend. Am Schluss war die Enttäuschung groß, die Mannschaft hat nicht abgeliefert. Und da musste ich irgendwie dran denken, ob das nicht auch bei Jesus so ähnlich war. Hat er nicht in den Augen seiner Fans damals auch nicht abgeliefert? Deswegen sie sich enttäuscht zurückgezogen haben? Man muss ja sagen, er ist freiwillig in den Abstieg gegangen. Er hat sich gefangen nehmen lassen. Er hat sich kreuzigen lassen. Wie enttäuschend. Und wer nicht richtig hingesehen hat, wer zu weit weg stand, wer aus der Distanz beobachtet hat, der ist am Schluss weggegangen. Ich kenne das auch bei uns und bei mir oder auch wenn so in Gemeinden sagen wir das oft, ich wurde enttäuscht und dann bin ich gegangen. Vielleicht wäre es gut gewesen, noch mal einen Schritt näher ranzugehen, noch mal zu bleiben, noch mal zu schauen, noch mal nachzufragen. Zweiter Punkt, was einen Fan auszeichnet. Ein Fan schaut zu, er steht da in voller Montur mit Trikot angemalt, vielleicht mit nacktem Oberkörper auf der Tribüne und feiert seine Mannschaft an, hat einen Aufkleber auf dem Auto, ein Trikot mit den Autogrammen zu Hause, aber er spielt nicht mit. Er gerät nicht in Schwitzen und er kämpft nicht auf dem Spielfeld. Ein Fan investiert viel, aber nicht alles. Wahre Fans sind bereit, sehr viel Geld zu zahlen. Wer jetzt ein WM-Ticket in den USA hatte, der hätte sich auch einen Kleinwagen kaufen können. Also es ist viel Geld, oder, was man da investiert. Aber das Mitspielen im Team von Jesus kostet tatsächlich noch mehr. Nachfolge bedeutet jetzt, sofort und alles. Das hat auch damals den jungen Mann abgeschreckt, der zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, hey, ich weiß gar nicht, ich mache eigentlich alles richtig. Was kann ich noch tun, ja, dass ich dir nachfolge? Und Jesus sagt, verkaufe alles. Und das war in diesem Fall so radikal. Oder diesmal der echte Matthäus, nicht Loda, sondern aus dem Evangelium der Matthäus. Der hat damals, glaube ich, auch den Preis für die Nachfolge überschlagen. Und der hat sich entschieden, es zu tun. Und bei ihm stand auch viel auf dem Spiel. Er wusste, dass er nicht so bleiben kann, wie er ist. Und er beschließt, sein Leben radikal zu ändern. Er gibt seinen Job auf und den Großteil seines Geldes gibt er her. Dieser Matthäus, der eine Schande war für seine Familie, jemand, der seine Seele an die Römer verkauft hat, ein Zöllner. Heute ist er bekannt als der Jünger von Jesus, der das erste Buch im Neuen Testament geschrieben hat. Er hat den Preis kalkuliert und war bereit, alles zu geben. Ein Fan kennt die Fakten. Er weiß alles über die Mannschaft, aber er kennt die Spieler nicht persönlich. Die gute Nachricht ist, wer Jesus nachfolgt und im Team von Jesus ist, der kennt auch Jesus persönlich. In Johannes 10, Vers 27 heißt es, meine Schafe kennen meine Stimme. Mein Team kennt meine Stimme. Und was eigentlich noch cooler ist, muss ich sagen, ist der Umkehrschluss. Das gilt nämlich auch umgekehrt. Jesus kennt auch mich. Also welcher Fan kann schon von sich sagen, dass das Idol ihn persönlich kennt? Das ist so, wie wenn ich spazieren gehe und George Clooney kommt bei mir vorbei und sagt, hey Karin, wie war dein Wochenende in Stuttgart? So, ich sage, wow, wird nicht passieren, weil ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in Stuttgart war. Aber Jesus kennt uns alle. Er kennt uns mit Namen und übrigens auch die auf der Tribüne sitzen. Das ist das Schöne. Ein Fan will was erleben. Ich meine, schließlich hat er auch dafür bezahlt, ja. Jetzt müssen die aber auch mal abliefern hier. Hallo, so geht's ja nicht. Ich gebe auch meinen Zehnten oder ich tue ja auch was für die Gemeinde. Jetzt hier mal, guck mal, Butter bei die Fische, ne? Als Fan will ich was erleben. Ich will einen tollen Gottesdienst. Ich will eine super Freizeit. Ich will Siege feiern in meinem Glaubensleben. Ich will meine Lieblingslieder singen und ich will die besten Predigten hören. Und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich halt wieder. Vielleicht sogar während des Spiels, wenn es ganz furchtbar ist. Es fällt ja nicht auf. Das können die Spieler in der Mannschaft allerdings nicht. Da bleibt man bis zum Schluss auf dem Platz. Auch dann, wenn es nicht mehr super spaßig ist und wenn man nicht von Sieg zu Sieg geht. Das Herausfordernde und Schwierige klammern wir manchmal aus. Wir wollen genießen, ohne zu opfern. Es gibt ein ganz gutes Buch, das heißt Not a Fan von Kyle Eidelman, kann ich empfehlen. Not a Fan. Und er schreibt, bei uns Christen, geht es oft um Erlösung, aber nie um Hingabe. Es geht oft um Vergebung, aber nie um Umkehr. Es geht oft ums Leben, aber nie ums Sterben. Ja, wie ist es als Jesus-Fan? Als Jesus-Fan habe ich eine Dauerkarte für meine Kirche, einen festen Stammplatz in meiner Bank. Also ich sitze immer in der Fankurve vorne rechts meistens. Als echter Jesus-Fan habe ich eine gut sortierte christliche Fanliteratur, Bibelkommentare, Biografien, ich kenne mich aus. Als Jesus-Fan habe ich einen Überblick über meine regelmäßigen Spenden. Ich lege auch mal ein bisschen mehr drauf, wenn der Zweck gut ist. Als Jesus-Fan habe ich einen Fischsticker auf dem Auto. Ich höre Lobpreismusik und trage T-Shirts mit Jesus ist die Nummer 1. Also zumindest am Freitag trage ich die. Hier trage ich die. Ich will ein Fan sein, aber kein Fan, kein Fanatiker. Christ sein, aber bitte nicht übertreiben. Ich fürchte nur, Jesus will überhaupt nicht, dass ich ein Fan bin, sondern er will, dass ich in seinem Team mitspiele. Jesus hat keinen Fanclub gegründet, sondern eine Gemeinde. Er hat keinen Fanclub gegründet, aus dem er einfach ein- oder austreten kann, sondern er hat uns in die Nachfolge gerufen, den Samen des Glaubens auf dem Rasen dieser Welt auszustreuen. Das habe ich gelesen. Den Samen des Glaubens auf dem Rasen dieser Welt auszustreuen, weil Jesus will, dass seine Mannschaft Weltmeister wird. Folge mir nach oder, um im Bild zu bleiben, bleib am Ball. Ich denke, der Glaube zeigt sich im Spiel auf dem Rasen. Und der Gottesdienst hier ist nicht die Tribüne, sondern ist die Kabine vor dem Spiel. Denn danach geht's raus auf den Platz, in die Familie, in die Arbeit, in die Nachbarschaft, in die Gesellschaft, da wo ich bin. Das ist mein Spielplatz. Spielplatz ist vielleicht das falsche Wort. Das ist der Platz, wo sich Glaube abspielt. Jesus war es nie wichtig, Bewunderer oder Fans zu haben. Im Gegenteil, hat er eigentlich immer dann, wenn sich Menschen begeistert um ihn geschart haben, sie wissen lassen, was Nachfolge kostet und hat sie abgeschreckt. Da gibt es dann Stellen in der Bibel, da lesen wir, das ist eine harte Rede. Sie entsetzten sich. Viele wandten sich von ihm ab und gingen nicht mehr mit ihm. Bewunderer wird man schnell wieder los, wenn es nicht mehr passt. Ganz besonders lesen wir das in Johannes 12. Das ist die Geschichte vom Palmsonntag. In Vers 19 heißt es dort, alle Welt läuft ihm nach. Alle Welt läuft ihm nach. Und wenn man weiter liest in der Bibel, wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man, dass bereits 5 Tage später Jesus, der gefeierte Superstar, der, den die Menge für den erwarteten Messias und Befreier hielt, dieser Jesus verlässt die Stadt wieder, geschlagen, gedemütigt, erniedrigt, gefangen, herausgeführt zum Hügel Golgatha, um dort gekreuzigt zu werden. Wo waren die Fans? Denn übrig geblieben sind am Schluss 11, wenn wir Judas abziehen. Eine Mannschaft, die beste Mannschaft der Welt, mit der Jesus seinen Siegeszug über die Welt begonnen hat, der bis heute andauert. Dass wir heute hier stehen, als Christen, dass ich heute hier stehe, das habe ich der Startelf zu verdanken, die mit Hingabe auf dem Rasen der Welt gespielt hat. Und darum, das ist mein großer Appell, sollen auch wir uns aufstellen lassen in der besten Mannschaft der Welt. Wir haben jetzt Halbzeit. Ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Trinkpause. Eine kurze Gedankenpause. Alle, die zu Hause vor dem Bildschirm sitzen, könnt euch die Getränke nachfüllen. Und ihr könnt euch vielleicht mit euren Banknachbarn mal ganz kurz austauschen, sozusagen so die erste Halbzeit Revue passieren lassen. Was ist hängen geblieben? Was erwarten wir von der zweiten Halbzeit? Wir machen dann gleich weiter. So, damit es nicht zu sehr in die Verlängerung geht, beenden wir die kurze Traineransprache in der Kabine. Jetzt habe ich noch vier Punkte für euch, vier Argumente, die mir eingefallen sind, warum wir im Team von Jesus sein sollten. Warum sollen wir im Team von Jesus sein? Erstens glaube ich, dass Glaube was mit Machen zu tun hat. Also, aber bitte versteht mich nicht falsch. Also Glaube ist kein Leistungssport, ja. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Listen anführen oder Punkte einholen. Es geht auch nicht darum, dass wir im Guinness-Buch der Rekorde stehen, sondern letztlich natürlich im Buch des Lebens. Und dafür muss ich auch nichts tun. Dafür muss ich mich nicht anstrengen, sondern einfach nur Ja sagen zu Gott. Es geht nicht darum, dass wir Macher werden, sondern dass wir Täter des Wortes sind, wie es in Jakobus 1, Vers 22 heißt. Genau. Sei Täter des Wortes und nicht bloß Hörer oder um im Bild zu bleiben und nicht bloß Zuschauer. Active Love hattet ihr, glaube ich, in Reach mal eine Reihe dazu. Das kann für jeden was anderes bedeuten. Beten, evangelisieren, helfen, mit dabei sein. Einfach treu sein in dem, wo man gefordert ist. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es hat was mit Tun, mit Nachfolgen, mit unterwegs sein zu tun. Zweiter Grund, warum wir im Team von Jesus sein sollten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir als Teamplayer geschaffen sind. Teamwork klingt modern, ist aber nicht modern, sondern ist bereits im Neuen Testament angedacht und vorgestellt. Gott hat das Konzept dazu entworfen. Im 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27, das ist so eine tolle Stelle. Also wenn du dich je gefragt hast, so, ich weiß auch nicht, wo ist mein Platz, was soll ich tun, lies es durch und also vom Zeh bis zum Ohr, es ist wirklich, es ist alles dabei, es ist so schön. Ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an diesem Leib. Oder übersetzt in unser Fußballbild heute, ihr seid die Mannschaft und jeder spielt auf seiner Position. Als Apostel, Prophet, Lehrer, Hirte, Seelsorge, Diakon, Gastgeber, im Kinderdienst, in der Band, beim Foodtruck, bei den Rangern. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jesus sucht jeden Posten genau aus, damit man auf seinem Platz, wo man ist, das Beste gibt. Und jeder Job im Kader ist wichtig. Ich habe auf einer Online-Plattform für Mannschaftssportarten habe ich so eine schöne Definition gefunden. Ich dachte, das ist vielleicht Hoffnung für alle übersetzt von der Korintherstelle. Da heißt es, jede Rolle, von der Verteidigung bis zum Angriff, trägt essentiell zur Teamleistung bei und erfordert spezifische Fähigkeiten sowie ein tiefes Verständnis des Spiels. Die effektive Nutzung und Kombination dieser Positionen ermöglicht es Teams, ihre Stärken zu maximieren und die Schwächen des Gegners auszunutzen. Das ist doch eigentlich super für Gemeinde, oder? Also die persönlichen Fähigkeiten, ein tiefes Verständnis von Glaube, ja, die Positionen anerkennen, die Schwächen des Gegners ausnutzen. Yes, und das geht zusammen. Und wo bist du im Team? Kurz die Spieleraufstellung anschauen. Es gibt so viele Positionen im Spiel. Das ist so spannend. Mein Kollege in der Arbeit, der kennt sich super aus mit Fußball und ich habe ihn nochmal drüber lesen lassen. Also er hat jetzt nicht so einen Glaubensbezug, also das darf ich sicher über ihn sagen, aber er kennt sich super aus mit Fußball. Da dachte ich, ist vielleicht eine gute Gelegenheit, ich lasse ihn das mal lesen und dann erkläre ich ihm ein bisschen, wie ich das geistlich meine, aber da hat er jetzt nicht so viel Spaß dran gehabt, aber wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Also wo ist mein Platz? Bin ich ein Torhüter? Bin ich der letzte Rückhalt meiner Mannschaft? Halte ich das Tor sauber? Halte ich die Gemeinde sauber? Bin ich dafür verantwortlich, dass der Ball nicht im Netz landet? Bin ich standfest? Oder bin ich ein Innenverteidiger? Jemand, der hinten alles dicht macht, die Angriffe abwehrt, schützt, dem Gegner den Weg zum Tor versperrt. Ein Wächter, ein Turm, der die Zweikämpfe führt, die Glaubenszweikämpfe. Oder bin ich ein Außenverteidiger? Bin ich ein Gleichgewicht zwischen den offensiven und den defensiven Aufgaben? Ich darf mich nicht zu lange vorne aufhalten, sonst ist der Raum hinten offen. Ich darf aber auch nicht zu oft hinten sein, sonst ist niemand da, der mir zuspielen kann. Das ist eine spannende Position. Oder bin ich ein defensiver Mittelfeldspieler? Verbinde ich Verteidigung und Angriff? Ich brauche ein hohes Maß an Spielintelligenz, um Situationen rechtzeitig zu erkennen und im Zweikampf stark zu sein. Jemand, der die Gesamtsituation im Blick hat, der weiß, was auf sein Team zukommt und der weiß, wer jetzt den Ball bekommen sollte. Ich habe mir sagen lassen, Schweinsteiger war so jemand oder Groß. Oder offensiver Mittelfeldspieler, das sind die Spieler, für die man das Eintrittsgeld zahlt. Das sind die, die Fußballmagie auf den Platz bringen, Kreativität. Oder bin ich ein Stürmer? Bin ich jemand, der offensiv ist, robust, den Gegner unter Druck setzt? Und das Ziel ist, der Ball muss rein, egal wie. Und da geht es nicht ums gut aussehen, sondern ums Tore schießen. Egal wie. Vielleicht hast du dich jetzt in keiner dieser, sag ich mal, doch sehr mobilen Rollen wiedergefunden. Aber vielleicht bist du manchmal auch der Kapitän, der Verantwortung übernimmt, der motiviert, der die Mannschaft zusammenhält, der mal in der Pause eine kleine Ansprache loslässt und nochmal eine kleine Richtung vorgibt. Oder bist du der Trainer, der die Talente sieht und die Positionen besetzt, der die Mannschaft sportlich, taktisch, mental entwickelt? Bist du ein Lehrer? Wenn du dich da auch nicht siehst, wenn du sagst, das ganze Rumgerenne auf dem Platz, das ist ehrlich, das ist nicht meins, dann geh doch in den medizinischen Bereich. Oder Betreuer, Mannschaftsarzt, Der kennt seine Spieler mit all ihren Schwächen und Gebrechen. Der diagnostiziert die Verletzungen und der koordiniert den Heilungsprozess. Die Sanitäter, die aufs Spielfeld kommen, wenn schnell gehen muss und die Spieler wieder ins Spiel bringen. Der Physiotherapeut, der die Verspannungen löst. Oder der Zeugwart, der sich um die gesamte Ausrüstung kümmert. Ich würde sagen, da ist für jeden von uns was dabei. Dritter Punkt, vorletzter Punkt. Wir sind im Team, weil Gott uns schon längst aufgestellt hat. Also das mit der Aufstellung, das ist ja so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es euch im Sportunterricht ging, aber für mich ist das immer noch ein Trauma, wenn ich drüber nachdenke. Oh, ich habe das so gehasst, ja. Wenn dann die zwei Besten, die standen sich gegenüber, haben dann kurz so getrippelt, wer zuerst wählen darf, und dann haben sie sich die Leute gezogen aus der Gruppe. Oh, ich fand das so furchtbar, weil, also zuerst wurden natürlich die Besten gewählt, dann wurden die gewählt, die Guten, dann wurden die gewählt, die nicht alles falsch machen, und am Schluss wurde der Rest nicht ausgesucht, sondern zugeteilt. Ja, okay. Und ich bin einfach super unsportlich, und ich wurde immer zugeteilt am Schluss. Also ich habe es wirklich gehasst. Das war immer so eine Bloßstellung. Und bei Jesus ist das was anderes. Ich bin schon aufgestellt. Es gibt kein Casting oder dass ich mich irgendwie beweisen muss, sondern er hat mich ausgesucht, er will mich im Team. Als ich damals Christ geworden bin, da war ich 18, und da würde ich sagen, da war ich jetzt auch nicht die Traumbesetzung für die Rolle. Ja? Also er hat mich jetzt auch nicht ausgesucht, weil ich irgendwie so hervorgestochen bin. Ich hatte weder in der Bibel gelesen, ich kannte mich überhaupt nicht aus. Ich war ein Heavy-Metal-Fan, ich hatte komische Freunde. Ich war also wirklich, sage ich mal, nicht im Fokus eines Traumspielers. Und trotzdem hat Jesus mich im Blick gehabt. Und das, aus Gnade dürfen wir zum Team Gottes dazugehören. Nicht durch Leistung komme ich in den Kader, sondern durch seine Gnade. Er hat sich für uns alle in einem Moment entschieden, nämlich in dem Moment am Kreuz. Und jetzt kommt so ein schöner Begriff aus dem Fußball, den habe ich jetzt gelesen, und also alle, die Fußball kennen, die wissen das, ist der Königstransfer. Ja, kennt ihn jemand? Nein! Also habe ich mir nicht ausgedacht, weil das so schön geistlich passt, sondern das heißt so, der Königstransfer, das bezeichnet im Sport, also beim Fußball, die spektakulärste, wichtigste und wertvollste Verpflichtung eines neuen Spielers. Es ist der absolute König unter den Neuzugängen, von dem man sich die größte sportliche Verstärkung oder eine herausragende Führungsrolle erhofft. Der spannendste Königstransfer oder der teuerste in der Geschichte des Fußball war Neymar mit 222 Millionen, wo er gewechselt ist von Barcelona nach Paris Saint-Germain. Also der Königstransfer ist, wenn du jemanden in dein Spiel holst, von dem du dir einen Richtungswechsel und einen Gamechanger. Und das, was ist das für ein Bild für Jesus? Hallo? Also wenn ich diesen Königstransfer in meinem Leben zulasse, dass er mein Leben verändert, dass er diesen Schwung und diese Kraft reinbringt und mein Leben von Grund auf ändert, dann ist es doch der herausragendste Transfer meines Lebens. Und das Beste ist, er kostet nichts, weil der Preis schon bezahlt ist. Wie genial ist das? Also merkt euch, wenn ihr alles wieder vergesst von Fußball, merkt euch, Jesus, Kreuz, Königstransfer. Das ist das Evangelium. Das wussten die Fußballer nur nicht, als sie das gesagt haben. Und mein letzter Punkt, und da bitte ich jetzt mal die ich im Vorfeld sehr spontan gefragt habe, ob sie sich ein kurzes Statement überlegen, nach vorne zu kommen. Der letzte Grund, oder der vierte Grund, warum wir im Team sein sollten von Jesus, ist schlichtweg der, weil es einfach nur toll ist. Weil es einfach nur unglaublich Spaß macht, mit dabei zu sein. Kommt ihr mal alle nach vorne, bitte? Ich bräuchte noch mal kurz das Mikro. Das liegt da. Genau. Und um mal im Spiel zu bleiben, wir haben jetzt verschiedene Bereiche, und vielen Dank, dass ihr euch traut. Ihr müsst nur einfach hier nach vorne kommen. Ich gebe mal den Ball an Sabine.
Also die Karin hat mich gebeten zu sagen, warum ich, und ich habe mir dann den Segnungsdienst ausgesucht, warum ich da mit dabei bin. Und es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass die Bibel das sehr deutlich betont, dass Gebet etwas ganz, ganz Wertvolles ist. Und ich glaube, dass Gott sich, wenn mehrere zusammen beten, einfach dazustellt und im Gebet mittendrin mit dabei ist. Und der zweite Grund ist, dass es einfach so schön ist, dabei zu sein, wenn Gott wirkt, wenn er entweder Ermutigung oder Beruhigung schenkt oder wenn er in seiner Kraft wirksam wird.
Dankeschön. Jetzt kriegt Vanessa den Ball für die Rangers, für die Royal Rangers.
Genau, ich bin die Vanessa und ich bin mittlerweile seit über 10 Jahren schon bei den Royal Rangers und ich darf da jetzt seit 2 Jahren Leiter sein und zusammen mit super tollen anderen Leitern ein eigenes Team leiten. Und für mich persönlich ist es so schön, dass ich dort einfach Kindern von Jesus erzählen darf, dass ich denen das Evangelium teilen darf und dass ich dort einfach einen Ort habe, wo ich das, was über Jahre hinweg in mich rein investiert wurde, einfach in die nächste Generation rein investieren darf. Und ich darf da einfach sehen, wie Kinder Jesus kennenlernen und wie die im Glauben wachsen. Und das ist für mich ein super Privileg und es ist richtig schön. Und es macht doch einfach unglaublich viel Spaß, mit den Kindern Gemeinschaft zu haben und Spiele und Spaß zu haben, aber auf der anderen Seite auch einfach tiefe Zeiten zu erleben.
Dankeschön. Der Ball geht an Katharina. Die habt ihr heute schon gesehen im Lobpreisteam.
Genau. Also ich hätte mehrere Punkte, aber ich habe mir jetzt einfach so entschieden, nur ein zu nennen, und zwar, ich möchte einfach Gott Ehre geben, damit, was ich kann.
Christine, ich darf dir den Ball geben. Du bist mir eingefallen, weil ich glaube, du gehörst mit zu denen, die in jedem Gottesdienst, also treu am Eingang stehen. Ich hoffe, jeder von euch hat Christine gesehen, auch heute wieder, und ich danke dir, dass du ja den Ball annimmst.
Aber gerne. Es macht mir einfach Freude, das machen zu dürfen, euch begrüßen zu dürfen. Ihr gebt mir so viel zurück, ja. Ich denke, Gott hat mich genau an den richtigen Platz gestellt und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Ja, hallo, ich bin die Christine. Ich mache schon seit vielen Jahren im Beamer-Dienst mit. Ich habe jetzt nur ein bisschen ausgesetzt, weil ich meinen Sohn bekommen habe und bin jetzt wieder mit eingestiegen und ich liebe einfach Technik. Ich habe vor vielen Jahren überlegt, warum würde ich da gerne mitmachen oder wie kann ich Agape unterstützen, wie kann ich etwas zurückgeben. Und da mir Technik Spaß macht, dachte ich mir, dann wird's halt der Beamer-Dienst. Und ich finde es ein Geschenk, euch sozusagen die Texte an die Leinwand zu bringen, dass ihr alle entspannt mitsingen könnt.
Dankeschön. Und der Ball geht an dich, Arne.
Danke, also ich bin der Arne, ich mache Kinderdienst seit vielen Jahren und habe vor dem Kinderdienst geschnitten für die christlichen Medien und saß da nächtelang alleine vor dem Computer und da war ich so traurig und dass ich mir gedacht habe, irgendwas anderes muss es doch geben und dann habe ich gemerkt, dass mir das mit den Kids total Spaß macht. Weil die sind irgendwie aufgeweckt und die freuen sich herzukommen und über die Jahre hat sich das dann total ausgezahlt, weil meine Kinder kommen jetzt nämlich auch gerne her und packen mich dann ein, sagen, wir wollen den Gottesdienst, dann kommen wir her und dann fühle ich mich irgendwie zugehörig. Also dann weiß ich, ich habe eine harte Arbeitswoche hinter mir, aber hier ist meine Familie.
Ja, danke schön. Danke euch allen. Ja, ich greife den Ball nochmal auf. Vanessa, du hattest es, glaube ich, gesagt, das ist ein Privileg. Tatsächlich hatte ich das auch mal. Ich liebe es, auf Kinderfreizeiten zu fahren, die zu organisieren und damit mit im Team zu sein, mit den Leuten zusammen. Das ist ein Traum. Und ich stand da mal, also es war ein Gewusel um mich rum und Treppe hoch, Treppe runter in der Jugendherberge und ein Leben. Und ich stand da plötzlich so vor Jesus und habe einfach laut gesagt, danke Jesus, hey, es ist ein Privileg, dass ich da dabei sein darf, dass ich das erleben darf. Ich war in dem Moment so, also mir sind eigentlich fast die Tränen runtergelaufen, weil das war so genial. Und solche Momente, um die zu erleben, mit Leuten zu arbeiten, die das Gleiche auf dem Herzen haben und was bewirken zu können, das ja ist einfach genial. Also letztlich, denke ich, kommt es einfach darauf an, dass wir Teil in diesem Team sind, denn die Berufung, die wir haben, die ist natürlich in den Begabungen unterschiedlich, aber im Großen ist die Berufung gleich, den Menschen von Jesus zu erzählen, ihnen den Weg zu zeigen, jedem zu sagen, dass er in Gottes Augen ein Volltreffer ist. Genauso wie du auch. Du bist auch voll der Treffer. Und das ist die Botschaft, die wir haben. zum Schluss, ja, gib dir einen Anstoß, bring den Glauben ins Spiel. Und wenn es mal nicht rund läuft bei dir, bei einem Foul, bei einem Fehlpass, wenn du mauerst oder das Pressing des Gegners zu hart ist, dann gibt es aber keine rote Karte für dich. Du wirst nicht ausgewechselt oder auf die Ersatzbank geschickt. Jesus verteidigt dich, er holt dich aus der Ecke und du kannst wieder in die Tiefe spielen. Mach besser einen Fallrückzieher, bevor du dich ins Abseits kickst. Jesus schenkt dir eine Verlängerung. Oft passiert das wesentlich in der Nachspielzeit. Es ist noch nicht vorbei. Und wenn am Schluss, ganz am Schluss, der Abpfiff kommt, dann zählt allein, dass du im Team bist. Denn dann gehst du als Sieger vom Platz. Amen. Ja, wenn du heute was festmachen möchtest, dann kannst du das nachher tun. Sabine, Segnungsteam, wer auch immer heute dran ist, sag ja zu Jesus. Wenn du vielleicht noch nicht mal im Stadion warst, wenn du heute, ich weiß nicht, ob heute jemand das erste Mal hier im Gottesdienst ist, herzlich willkommen und mach's fest mit Jesus. Oder wenn du ihm nachfolgst, aber sagst, oh, ich fühle mich, ich habe noch nicht so im Kader, ich bin noch nicht so angekommen, dann lass für dich beten. Oder sprich mit Jesus und sag, ich hätte gern Platz. Wo siehst du mich? Wo kann ich mit dabei sein? Ich möchte kein Fan sein, der auf der Tribüne steht und zusieht, sondern ich will auch mit dabei sein. Und das ist mein Gebet für uns alle. Jesus, danke. Danke, dass du damals den freiwilligen Abstieg gewählt hast. Dass dein Abstieg unsere Rettung war, dein Sieg am Kreuz. Und ich bitte dich, dass wir das anerkennen in unserem Leben, dass wir einen Platz finden in deinem Team, dass wir uns geborgen fühlen, dass wir wissen, wo wir dazugehören. Danke, dass du uns im Blick hast, dass du uns kennst, dass du uns beim Namen rufst und dass du uns aufstellst in deine Mannschaft. Amen.